Ein Krieg. Ein Krieg ist der schlimmstmögliche soziale Zustand, den Menschen sich willentlich bereiten. Er setzt alles daran, das Leben zu vernichten, zu schädigen und zu behindern. Und seine Erfolge zieht er aus der Anzahl der Toten und des Ausmaßes der Zerstörung der Infrastruktur. Während in den früheren Jahren, das kennen Sie ja wahrscheinlich auch aus Fernsehen und aus Geschichte, sich die feindlichen Heere auf dem Schlachtfeld gegenüberstanden und so lange dezimierten, sich gegenseitig so lange dezimierten, bis einer die weiße Fahne hob, ist das bei den modernen Kriegen ein bisschen anders, weil dort auch die Zivilbevölkerung in Mitleidenschaft gezogen wird. Es geht darum, auch den Widerstand einer Bevölkerung gegen das angreifende Land zu brechen und zu überwinden. Aber Krieg, man mag sich das ja gar nicht vorstellen, aber Krieg bedeutet immer Tod und Vernichtung, Schmerz und Leid und nicht enden wollende Trauer und Verzweiflung. Ich habe dann noch so ein bisschen nachgedacht und habe dann gedacht, also eigentlich hat die Bevölkerung auch schon früher gelitten, als nämlich die Babylonier die Israeliten belagert haben oder angegriffen haben, da hat natürlich das Volk auch gelitten und bei den Assyrern auch. Und als bei der großen Katastrophe 70 nach Christus Jerusalem vollkommen platt gemacht wurde, und das muss man sich mal vorstellen, 70 nach Christus ist in der Gegend von Jerusalem kein einziger Baum mehr zu finden, weil die alle zu Kreuzen umgearbeitet worden sind und daran hängen die Einwohner Jerusalems. Das ist Krieg. Und bei den konfessionellen Kriegen im 30-jährigen Krieg, da sind natürlich auch haufenweise Menschen, Zivilbevölkerung umgekommen. Und wenn es zum Krieg kommt, dann werden alle hineingezogen, auch die Menschen guten Willens und die, die pazifistisch gesinnt sind. Da kann sich keiner entziehen, auch dem Leid nicht, das es mit sich bringt. Ich bin einmal in Remels zu einem Geburtstag gegangen von einer Dame, die wurde, glaube ich, 80. Und als ich in das Haus komme, hängen im Flur 3 Bilder von jungen Männern in Uniform. Und alle 3, sie hatte 4 Söhne, alle 3 sind im Krieg gestorben. Man mag sich das ja, also dieses Elend dieser Frau und der Familie gar nicht vorstellen. Man kann ja durch einen Unfall vor der Zeit sterben. Man kann auch an Krankheit sterben vor der Zeit. So ist unser Leben eingerichtet. Aber diese Menschen sind vor der Zeit gewaltsam gestorben und ihr Leben ist an einem sinnlosen Krieg geopfert worden. Und auch bei denen, die körperlich einigermaßen unversehrt aus einem Krieg zurückkommen, bleibt das ganze Geschehen ja nicht ohne Folgen. Ich habe auch wiederum in Remels einen älteren Mann kennengelernt, der als 18-Jähriger noch an die Front musste, dann in Gefangenschaft geriet und in Gefangenschaft jeden Tag ins Bergwerk musste. Dieser Mann ist, ich glaube, so 92 oder 93 ist er alt geworden. Und der hat mir erzählt, bis in mein hohes Alter hinein werde ich jede Nacht von Albträumen verfolgt. Das macht Krieg. Es hat nach dem Ersten Weltkrieg, aber auch vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg mit seinen vielen Toten und den verheerenden Folgen Bestrebungen gegeben, völkerrechtliche Bestrebungen gegeben, ein begrenztes Recht für den Krieg zu formulieren und ein Recht im Krieg, das muss man unterscheiden, ein Recht für den Krieg und ein Recht im Krieg zu formulieren, um die beteiligten Soldaten vor Misshandlungen zu schützen und auch zu gewährleisten, dass sie ausreichend medizinisch versorgt werden. Aber vor allem natürlich auch, um die Zivilbevölkerung zu schützen. Aber was all diese rechtlichen Formulierungen wert sind, das zeigt ja ein Diktator wie Putin in unseren Tagen, in seinem seit dem 24. Februar 2022 dauernden Krieg, mit dem er die Ukraine überzieht. Und da ist es ja auch so, das findet ja jetzt nicht nur auf dem Schlachtfeld statt, sondern ganze Städte werden zerschossen und die Menschen müssen darunter leiden, wenn ihr Haus bombardiert wird. Da habe ich mir gedacht, wie kann man eigentlich die Folgen des Zweiten Weltkriegs so schnell vergessen? Und das damals ausgesprochene, ja von allen beteiligten Völkern ausgesprochene, nie wieder, so sehr ignorieren, dass man jetzt als Mutter und Vater es einem Diktator erlaubt, das Leben der eigenen Söhne aufs Spiel zu setzen und für die verbrecherischen Ziele zu missbrauchen. Das ist doch eigentlich unglaublich. Und empirisch ist das übrigens so, dass eher Diktatoren und Diktaturen Kriege anfangen als Demokratien. Und seit Kain und Abel ist die totale Gewalt ein Mittel im Umgang mit anderen Menschen. Und in der langen Geschichte der Menschheit ist es bis heute nicht gelungen, den Krieg und das Kriegsgeschehen zu ächten. Und das muss man ja sagen, das spricht jetzt wirklich nicht für uns Menschen. Das spricht wirklich nicht für uns. Und die vernünftige Stimme der Vernunft wird immer sagen, dass sich der Einsatz von Tod, von Schmerz und Leid und Zerstörung in einem Krieg nie auszahlt. Nie auszahlt im Gegensatz zu dem angeblichen oder vermeintlichen Erfolg. Sie dringt in solchen Tagen nicht durch und wird nicht gehört. Und die Tatsache, dass wir kriegerische Handlungen ersinnen, um unsere Ziele durchzusetzen und die immer effektivere Nutzung militärischer Mittel, um größtmögliche Zerstörung zu bewirken, das zeigt doch, dass es wirklich ein unerklärlich Böses in unserer Welt gibt. Das kann man einfach nicht leugnen. Es gibt es. Es ist etwas Böses in dieser Welt. Und wir können zu einem unergründlichen Hass kommen, der uns dazu verleitet, Grausamkeiten zu begehen. Wie das jetzt, also das, ich habe jetzt mit meinem Sohn gewhatsappt und die Hamas hat ja dort auch Kinder umgebracht, in den Kibbuzin in der Nähe vom Gazastreifen. Und dann er wollte das nicht so richtig glauben. Er sagte, Kinder kann man doch nicht umbringen, das geht doch gar nicht. So grausam kann man doch gar nicht sein. Doch, habe ich ihm geschrieben, so grausam kann man sein. Und so grausam waren die Nazis auch in der Zeit der Nationalsozialistischen Republik. Die haben Frauen ihre Babys weggenommen und an die Wand geworfen und fanden das noch gut. Und gleichzeitig ist es aber doch so, dass wir alle wissen, dass allein der Friede das Leben lebenswert macht. Und nur der Friede es ermöglicht, dass sich unser menschliches Leben entfaltet. Wir leben geborgen, wir leben geschützt in unseren Häusern und Wohnungen. Wir gehen unserer Arbeit nach. Wir treffen uns, um gemeinsam Zeit zu verbringen oder auch um das Leben zu feiern. Alles im Frieden. Wir leben unsere handwerklichen, wie intellektuellen, wie künstlerischen und musischen Interessen. Wir gehen essen. Wir gehen ins Kino, ins Konzert, ins Theater. Wir kaufen ein und von allem ist wirklich ausreichend vorhanden. Und wir können unbekümmert und unbehelligt unsere Meinung sagen. Wir kümmern uns um unsere pflegebedürftigen Mitbürger und sorgen so dafür, dass ihr Leiden ein bisschen leichter wird. Und für unsere Kranken sind Ärzte und Krankenhäuser da, die sich um die Gesundheit kümmern und sich ihr widmen. Und wir waren letzte Woche mit der Fahrkonferenz in der Justizvollzugsanstalt in Meppen. Da sitzen ungefähr 400 Insassen ein. Und der stellvertretende Gefängnisdirektor hat uns einen Vortrag gehalten. Und das ist ja nur im Frieden und in einer Demokratie möglich, dass ein Anstaltsleiter sagt, es geht hier nicht um Strafverwahrung, sondern es geht hier um Resozialisierung. Es geht darum, dass Menschen, die straffällig geworden sind, sich ausbilden lassen und dass sie mental und auch sonst so auf die Höhe gebracht werden, dass sie wieder an der Gesellschaft teilnehmen können. Und das war auch interessant, es ist dem Staat wichtig, also jetzt dem Land Niedersachsen wichtig, dass es in einem Gefängnis wie in Meppen Seelsorger gibt, die sich um die Insassen kümmern. Und das wird vom Land Niedersachsen bezuschusst, wird bezahlt. Also ich glaube, in Russland ist das nicht möglich. Wir diskutieren, wie wir die Folgen der Klimaveränderung am besten bewältigen und unternehmen erste Schritte. Und Wissenschaftler erforschen Fortschritte bei der Behandlung von schwerwiegenden Krankheiten und bei technischen Geräten, die das Leben erleichtern. Und das alles ist im Frieden möglich. Und um Himmels Willen, das darf man auch nicht aufgeben. Und die Bibel hat dieses Wissen immer beherbergt und Jesu Worte bei der Bergpredigt sind das Vernünftigste, was über den Frieden je zu sagen war und es zu sagen gibt. Und sein Gebot der Feindesliebe macht kriegerische Handlungen ja gar nicht möglich. Aber man muss natürlich auch sagen, auch seine Kirche hat sich nicht immer an seinen Weisungen gehalten. Zwischen dem 11. und 14. Jahrhundert gab es diese unsäglichen Kreuzzüge, bei denen viele Menschen zu Tode gekommen sind. Da hat die Kirche sich an ihre eigene Botschaft nicht orientiert und nicht dran gehalten. Aber die Bibel beherbergt ein Wissen um die Bedeutung des Friedens für das Leben. Auch schon zur Zeit des Propheten Jesaja, also schon lange. Und damals ist das kleine Israel bedroht durch die Großmacht des Assyrien, also dem heutigen Syrien. Das war damals Assyrien. Und die Könige Israel setzen entgegen den Mahnungen des Jesaja auf das falsche Pferd und verlieren natürlich prompt. Sie verfolgen die falsche politische Strategie und werden von den Assyrern vernichtend geschlagen. Und die Assyrer haben das damals so gemacht, die Menschen aus dem besetzten Land, hier jetzt aus Israel, die wurden deportiert und in ein anderes besetztes Land verscharrt. Und aus anderen besetzten Gegenden kamen Menschen in das besetzte Israel. Und so ist damals, 728, das uns bekannte, aus der Bibel bekannte Israel untergegangen und nie wieder erstanden. Und in dieser Zeit entsteht eine Vision des Friedens, die Jesaja im zweiten Kapitel seines Buches formuliert. Und diese Vision geht so. Das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amos, in einer Vision über Juda und Jerusalem gehört hat, Doppelpunkt. Am Ende der Tage wird es geschehen. Der Berg mit dem Haus des Herrn steht fest gegründet als höchster der Berge, er überragt alle Hügel. Zu ihm strömen alle Völker. Viele Nationen machen sich auf den Weg. Sie sagen, kommt, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn und zum Hause des Gottes Jakobs. Er zeige uns seine Wege. Auf seinen Pfaden wollen wir gehen. Denn von Zion kommt die Weisung des Herrn, aus Jerusalem sein Wort. Er spricht Recht im Streit der Völker. Er weist viele Nationen zurecht. Und dann kommt, und dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren Schwertern und Winzermesser aus ihren Lanzen. Man zieht nicht mehr das Schwert, Volk gegen Volk, und übt nicht mehr für den Krieg. Ihr vom Hause Jakob, kommt, wir wollen unseren Weg gehen im Licht des Herrn. Also die Kühnheit dieser mindestens 2000, also um die Kühnheit dieser mindestens zweiteiligen Vision zu erahnen, muss man sich vor Augen führen, wer das ausspricht. Also der Jesaja als Prophet, der ist ja Mitglied eines wirklich kleinen und militärisch vollkommen unbedeutenden Landes, das zudem noch eingezwängt ist zwischen den Großmächten Assyrien und Ägypten und das in seiner Existenz bedroht ist. Das ist ja auch wirklich ein Rätsel der Geschichte bis auf den heutigen Tag. Also das muss man sich mal vorstellen. Dieses Volk der Juden ist bis auf den heutigen Tag in seiner Existenz bedroht. Aber es hat seinen Glauben. Dieses Volk hat seinen Gott. Und das ist der Gott der Väter. Das ist der Gott der Schöpfung, der Gott der Gebote und der Gott, der im Dornbusch sich dem Mose offenbart hat. Ich bin, der ich bin, oder man könnte auch übersetzen, ich werde sein, der ich sein werde und mit euch sein werde. Und dieses kleine und unscheinbare Volk glaubt fest daran, also das ist für mich immer wieder ein Rätsel, aber dieses kleine und unscheinbare Volk glaubt fest daran, dass sein Gott der eine und einzige Gott ist. Und dieser Glaube, das müssen Sie sich einfach mal durch den Kopf gehen lassen und durchs Herz. Dieser Gott oder dieser Glaube an diesen Gott, er wandert und erobert die ganze Welt. Also drumherum gab es ja auch Götter, die Götter Ägyptens, die Götter Assyriens, die Götter Babyloniens, Griechenlands und Römer. Da redet ja kaum noch einer von. Die sind allesamt untergegangen. Aber der Gott dieses kleinen Völkchens hat die Welt erobert und behauptet sich auf der ganzen Welt. Und zur Zeit des Propheten Jesaja steht der Tempel Gottes in Jerusalem. Und dann wächst aus dem Glauben des Volkes Israel diese Vorstellung, das ist wirklich eine kühne Vorstellung, also er wächst die Vorstellung, dass die Völker dieser Erde sich auf den Weg machen werden, um nach Jerusalem zum Tempel Gottes, des Gottes Israels, dieses kleinen, unscheinbaren Volkes, zu pilgern und zu hören, was dieser Gott als der Schöpfer des Lebens für das Leben zu sagen hat. Also was sozusagen seine Gebrauchsanweisung für das Leben ist. Und diese Völker, die da hochwandern nach Jerusalem, das sind ja auch die Völker, die Israel bedrohen in seiner Existenz. Und die kommen jetzt nach Israel, nach Jerusalem, um eine Richtschnur für ihr Leben zu bekommen. Sie anerkennen, dass Gott der Schöpfer allen Lebens ist und dass er als der Schöpfer allen Lebens natürlich auch die Gebrauchsanweisung für das Leben hat. Und eine Folge dieser Gebrauchsanweisung Gottes für das Leben ist, dass die Völker ihre Schwerter umschmieden zu Pflugscharen und ihre Lanzen zu Winzermessern und dass sie sich nicht mehr der Einübung ins Kriegsgeschehen, Kriegshandwerk widmen. Und das heißt doch Frieden. Und das heißt, die Werkzeuge und Gerätschaften dienen der Entfaltung des Lebens und seiner Erleichterung und nicht mehr seiner Vernichtung. Zu unserem Glauben gehören Worte wie Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, wie Geduld und Sanftmut, wie Freundlichkeit und Liebe und vor allem Frieden. Und dieser Glaube und diese gelebten Eigenschaften dienen dem Leben, der Erhaltung und der Förderung, der Entfaltung von Leben. Und Gott ist kein Gott des Todes, sondern Gott ist ein Gott des Lebens. Und Jesus verstärkt das noch in allem, was er sagt und tut, indem er sagt, Gott ist nicht nur der Gott des Lebens, Gott ist auch der Gott der Liebe zum Leben. Und das müssen wir betonen, immer und immer wieder. Und dafür müssen wir eintreten, auch hier in Vierel, und dafür müssen wir leben. Wir sollten uns dieser Kostbarkeit der friedlichen Zeiten, in denen wir leben dürfen, bewusst sein. Und in unseren Herzen sollte die Dankbarkeit dafür leben. Das Leben blüht nur in Zeiten des Krieges. Und dieses Wissen um die Kostbarkeit und das Leben der Dankbarkeit gilt immer. Aber ich finde, es gilt besonders in einer Zeit, in der dir in den Nachrichten die Krisen unserer Tage geradezu entgegenspringen und dich schier erdrücken wollen. Und du doch vor dem Fernseher das Gefühl kriegst, die Menschen sind wirklich so weit, sich selbst das Ende zu bereiten. Umso viel wichtiger ist es, den Glauben festzuhalten, dass am Ende der Tage nicht die Katastrophe steht, sondern der Friede Gottes. Und diese kühne Vision des Jesaja ist ein Gegenmittel gegen die Schreckensbilder unserer Tage und gegen die Resignation, die auch von ihnen ausgeht. Das ist ja auch so, wenn man davor sitzt, hilflos, zwar berührt, mitleidempfindend, aber man weiß genau, man kann dagegen nichts unternehmen. Und sie ist Motivation, für den Frieden einzutreten, für ihn zu arbeiten und ihn zu leben. Der Glaube an Gott lässt den Hass einfach nicht zu, der den kriegerischen Handlungen zugrunde liegt. Und nach einer klugen Bemerkung des Kirchenvaters Augustins gibt es keine Gesundheit, das finde ich auch schön formuliert, keine Gesundheit des Geistes für die, denen irgendeine Kreatur Gottes missfällt. Es gibt keine Gesundheit des Geistes für die, denen irgendeine Kreatur Gottes missfällt. Gott und seine Schöpfung, also Gott auch und unsere Mitmenschen, gehören zusammen. Und Krieg kann man also auch als eine Krankheit des Geistes beschreiben, als eine Folge des Unglaubens. Und das ist unsere Sache nicht. Unsere Sache ist die des Friedens. Amen. Glaubt, jetzt singen wir. 430, 1 und 2.